Die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus blickt zurück. Auf das Jahr 2022 und auf die extreme Rechte in Thüringen. Welche Entwicklungen gab es? Welche Ereignisse waren wichtig? Und um welche Szenen geht es dabei? Dazu sprechen wir heute und zu Gast ist Felix von der mobilen Beratung. Hallo.
Hallöchen.
Nochmal ganz kurz zurück ins letzte Jahr. Einer eurer letzten Posts bei Facebook hieß, Katzen gehen immer, haben sie gesagt. Was haben denn Katzen mit Nazis zu tun?
Also ich darf natürlich über Interna nicht reden und deswegen auch nicht verraten, wer sich das ausgedacht hat. Ich war es nicht. Und das war ein Teil unserer Weihnachtskarte, unseres Weihnachtsgrußes. Und Katzen meinten wir tatsächlich in dem Fall Löwen. Und quasi zur Ermutigung an alle, die sich engagieren, also sich da auch dran zu bleiben. Und wir sind natürlich auch nicht ganz fern davon, Social-Media-Hypes aufzugreifen. Uns geht es am Ende um Klicks. Es geht immer um Klicks und Katzen bringen Klicks. Also genau. Hat der zuständige Kollege, damit es nicht zu weit einzugrenzen ist, sich das einfallen lassen. Genau. Ich mag keine Katzen, aber das ist nebensächlich.
Und wir blicken auch gemeinsam zurück auf das letzte Jahr, versetzen uns gedanklich nochmal zurück. Seit 6 Jahren erstellt Mobit jetzt schon einen Jahresrückblick. Da ist immer viel zu lesen, viel zu beobachten und so weiter und so fort. Jetzt so mal auf den allerersten Blick, gab es was, von dem du, Felix, überrascht warst, dass das letztes Jahr in Thüringen passiert ist innerhalb der extrem rechten Szene?
Genau, also wir haben ja viele Jahre lang eine Chronik erstellt, wo wir tatsächlich so einzelne Ereignisse aufgeführt haben. Und das hat, das muss man vielleicht auch vorneweg nochmal sagen, unsere Kapazitäten im Jahr 2021 gesprengt. Wir hatten in Höchstzeiten so 600, so bei Wahlkampfveranstaltungen 600 Ereignisse und haben 2021 abgeschlossen mit über 1700. Und das mussten wir dann leider etwas ändern. Und deswegen geben wir quasi jetzt immer kleine Berichte raus und dann eben auch die schon länger die Berichte und die Rückblicke für das Jahr. Was mich überrascht hat letztes Jahr, ist eine gute Frage. Es war ja quasi auch ein Jahr, was jetzt gar nicht so viel Neues hatte, weil wir in dieser Pandemiesituation waren. Ich würde sagen, am meisten die Reaktivierung der Reichsbürgerszene in einer Dimension, die wir viele Jahre nicht gesehen haben, was damit zusammenhängt, dass die Szene sehr profitiert hat von den Pandemieleugnerinnen-Demos. Und ich glaube, damit habe ich nicht gerechnet, dass in Thüringen nochmal ein Kongress stattfindet mit Reichsbürgern, der bis zu 200, 250 Personen anzieht. Das war, glaube ich, für mich so ein bisschen das größte Ereignis, wo ich, muss ich sagen, das hätte ich vorher in der Dimension nicht eingeschätzt.
Und am Ende des Jahres kam es ja dann auch bundesweit zu Razzien in der Reichsbürgerszene. Ja, Razzien, die sich auch in Thüringen abgespielt haben, rund um Heinrich den VIII., Prinz Reuß, wie er sich nennt, hier in Thüringen im Saale-Orla-Kreis. Wie bewertet ihr denn die Rolle der ReichsbürgerInnen-Szene in Thüringen?
Also wir müssen natürlich genau noch sehen, was dann rauskommt an Ermittlungsergebnissen, wenn die Prozesse losgehen und so weiter und so weiter. Was man sagen kann ist, die Rolle der Reichsbürgerszene hat in Thüringen lange Tradition, wenn man so will. Also wir arbeiten schon viele Jahre an dem Thema. Die Sicherheitsbehörden haben das sehr viele Jahre ignoriert und die Szene dadurch auch groß gemacht, bis dann eben der Polizist in Bayern getötet wurde. Und ich glaube, wenn wir auf die letzten Monate und Jahre zurückblicken, also vor allen Dingen in dieser pandemischen Situation und damit dann eben diese Proteste, war die Reichsbürgerszene zum einen sowas wie ein Motor. Also es sind viele aktive Reichsbürger sofort 2020 aus ihren Löchern quasi wieder hochgekrochen und haben angefangen, diese Kundgebungen und Demos zu organisieren. Sie waren immer begleitend dabei und gerade der Faktor der Verschwörungsideologie, der eint diese Querdenkerinnen-Szene mit der Reichsbürgerszene und dadurch war, glaube ich, sozusagen die Szene wie so ein Motor für, auch für eine Radikalisierung, also am Anfang für die Aktivitäten, für die Mobilisierung grundsätzlich und später eben auch eine Radikalisierung. Wir haben bei verschiedenen Querdenkerinnen Gruppen gesehen, die haben angefangen, klar, auch mit Verschwörungsideologie und so weiter und sind aber dann wirklich abgedriftet Richtung Hardcore-Reichsbürgerideologie mit Chemtrails und wirklich kruden Verschwörungstheorien über die Frage, ob die BRD überhaupt existiert, wo man wirklich so sehen konnte, das hat die Pandemie auch mit den Monaten quasi immer weiter hervorgebracht. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Rolle, die fangen das auf und radikalisieren es gleichzeitig.
Das ist ja ein Bereich, dass die Präsenz von Reichsbürgern, Reichsbürgerinnen sich verstärkt hat in Thüringen im letzten Jahr und es da auch eben Überschneidungen gibt zu Querdenkern, Querdenkerinnen. Die wiederum haben sich ja eher auch auf der Straße gezeigt. Demonstrationen und öffentliche Geschehnisse ist ja auch etwas, was ihr beobachtet als mobile Beratung in Thüringen. Welches Fazit kann man denn da ziehen zu den Ereignissen auf der Straße von der extrem rechten Szene im letzten Jahr in Thüringen?
Also wenn wir auf die Straße gucken, sind eigentlich fast in diesem Jahr nur noch relevant diese Akteure rund um diese Pandemieleugnerinnenbewegung, AfD und alles, was da dran hängt, dann sind wir ja auch wieder schnell bei den Reichsbürgern. Das ist ja leider, das heißt leider, es ist ja nicht so zu trennen. Ja, es hängt ja alles zusammen, was wir vor allen Dingen auch bei der Großdemonstration in Erfurt, also bei der angekündigten Großdemonstration in Erfurt am 12. November 2022 gesehen haben, wo es keine Trennlinie mehr gibt zwischen Pandemieleugnerinnen, zwischen AfD, zwischen Reichsbürgerszene bis hin zur Neonazi-Szene, also wo führende Aktivisten eben auch der Neonazi-Szene mitwirken. Gemeinsam zieht man in einem Strang. Auf der Straße, muss man sagen, hatte man Anfang des Jahres, so im Februar, Januar, Februar, die Höchstzahlen der Proteste der Pandemieleugnerinnenbewegung mit etwas über 20.000 Demonstranten, als das Thema wirklich noch Corona war. Mhm. Und dann haben wir natürlich einen harten Einschnitt politisch, weltpolitisch, wenn man so möchte, der sich auch in Thüringen am Ende niederschlägt. Und das ist dann der beginnende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und dann wechselt auch die Szene natürlich ihr Thema. Aber die Ziele sind gleich geblieben. Man hetzt gegen die Regierung, gegen das System und baut quasi neue politische Themen eigentlich in die alten Muster ein. Da ist nicht so viel Neues.
Das heißt, es sind auch die gleichen Leute, die da auf die Straße gegangen sind?
Das können wir natürlich nur im Bereich der Führungskräfte sehen, weil wir natürlich keine Einzelpersonen erfassen. Also ob jetzt hier Ingo und Jutta mitgelaufen sind, das weiß ich nicht. Aber man muss sagen, die Führungsstrukturen, also die Leute, die es organisieren und vorne weglaufen, wenn du sozusagen im Bild bleiben möchtest, das sind mehr oder weniger dieselben Leute, genau. Und wir haben gesehen, dass dann im Sommer mit dem Krieg und mit dem vorangehenden, sich ankündigenden Energiekrise, hat man gesehen, dass das Thema nochmal mehr Leute zieht. Denn die Leute waren natürlich auch, also mehr Leute, die folgen. Denn die Leute waren natürlich verunsichert. Die Energiepreise gingen nach oben. Wir haben natürlich auch eine hohe Inflation. Die Leute machen sich auch Sorgen natürlich um ihre Zukunft, um ihre Existenz. Und das fördert natürlich auch, dass man dann zu diesen bereits existierenden Demos geht. Also das hat den Leuten, die vorne weglaufen, nochmal einen Haufen Folgende in die Demos gespült, so dass wir im Oktober dann bei über 30.000 waren. Ja, also da konnte man sehen, dass das nochmal 10.000 draufgelegt hat zu den Höchstzahlen Frühjahr 2022.
Du hast gesagt, die Menschen machen sich zu Recht Sorgen wegen steigender Energiepreise, wegen der steigenden Inflation bundesweit. Und ihr beobachtet als mobile Beratung ja die extreme Rechte in Thüringen. Wo zieht ihr denn da die Grenze, wenn Menschen auf die Straße gehen gegen hohe Energiepreise? Wann sind das extrem Rechte? Wann sind das Jutta und Ingo, wie du sie gerade genannt hast? Sind alle Nazis?
Genau, sind alle Nazis. Nein, ich halte den Begriff, wenn wir das analysieren, auch für unnütz, also der hilft uns da nicht weiter. Ich glaube, das ist total schwer, eine Grenze zu ziehen, weil wir natürlich nicht erheben können. Wir gehen ja nicht rum und befragen die. Was wir sagen können, ist, wir können aber bestimmte Demonstrationen als extrem rechts einordnen, wenn wir sagen, die Organisatoren sind extrem rechts, ein Teil der Flyer ist extrem rechts. Und da musst du dir ja auch als Teilnehmer, Teilnehmerin überlegen, okay, möchtest du jetzt hier neben dem laufen, der sagt, die BRD existiert nicht, neben dem laufen, der nächste Woche noch ein Frank-Rennicke-Konzert organisiert, also einen klassischen Neonazi-Liederabend. Das musst du für dich entscheiden. Das heißt nicht, dass du quasi als Einzelteilnehmer auch extrem rechtes Gedankengut in deiner, sozusagen in Gänze vertrittst, aber du hast dich entschieden, Seite an Seite mit Leuten zu laufen, die das tun, und du stärkst denen damit den Rücken, weil die natürlich zurückblicken und sagen, oh krass, wir haben hier 10.000 Leute in meiner Demonstration, und damit erhöhst du natürlich auch deren politische Bedeutung, und das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Das heißt, wir können das gar nicht im Einzelfall festmachen, aber jeder und jede muss sich vorwerfen lassen, wenn man mit solchen Leuten Seite an Seite marschiert, eben eine extrem rechte Bewegung unterstützt zu haben.
Gemessen an den teilnehmenden Zahlen in Thüringen bei solchen Demonstrationen, ist der heiße Herbst eingetreten, der erwartet war, vorhergesagt war an Protesten?
Nein, und ich glaube, das war auch eine große Enttäuschung für die Szene. Wir haben so im Sommer, im Spätsommer gesehen, dass so Strategiepapiere aufgetaucht sind, wo dann Begriffe wie Aufstand, unumgängliche Aufstände angekündigt wurde, dass Proteste unversöhnlich sein müssten und grundsätzlich. Also die extreme Rechte hat sich, glaube ich, im Herbst, im frühen Herbst, späten Sommer sehr viel mehr ausgemalt, was hier auf sie zu, oder was sozusagen als Gelegenheitsfenster sich hier öffnet. Und das ist nicht eingetreten, muss man ganz klar sagen. Im Oktober haben wir diese Höchstzahlen gehabt von über 30.000, danach ging es immer weiter runter. So, das heißt, also da muss man sagen, sind die Prognosen falsch gelaufen. Da hat man sich, glaube ich, auf der extrem rechten Seite wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr erhofft, zurechtgeredet. Leider muss man sagen, haben Politiker und auch Sicherheitsbehörden Chefs das Ganze mit herbeigeredet, ja, von irgendwelchen Bürgerkriegen fantasiert und so weiter. Das hat das Geschäft der extremen Rechten betrieben, aber am Ende ist es doch bei einem, ja, also einem lauwarmen Herbst geblieben, wenn man sich anschaut, was die sich so ausgemalt haben, was da kommen sollte. Die große Revolution kam nicht.
Das war der Blick auf die Straße, also wie die extreme Rechte es geschafft hat, auf der Straße zu mobilisieren oder eben es nicht so geschafft hat, wie sie sich es erhofft hat. Wenn wir über die extreme Rechte reden, dann sind damit verschiedene Gruppierungen gemeint, auch Parteien. Was sind denn so die Akteure, Akteurinnen, die im Jahr 2022 aus eurer Sicht zur extremen Rechten gehörten und die eine wichtige Rolle in Thüringen gespielt haben?
Also im Parteienspektrum ist es relativ übersichtlich und auch relativ klar aufgeteilt, denn die politische Bedeutung liegt ganz eindeutig bei der AfD. Ne, mit dem großen Landtagspräsenz, mit relativ hohen Umfragewerten, dadurch natürlich auch mit guten Netzwerken, Strukturen, Büros, Geld und so weiter und so weiter.
Und auch mit der Einstufung als rechtsextrem?
Ja, die Einstufung des Verfassungsschutzes ist uns relativ egal. Wenn wir darauf immer warten würden oder die quasi als maßgeblich ansehen würden, dann wären wir, glaube ich, mit der Analyse hinterher, so wie der Verfassungsschutz das immer ist. Und es ist auch nicht unser Business. Wir haben das natürlich vorher schon gemacht. Wir haben die AfD auch vorher gezählt und uns das angeschaut. Aber neben dieser AfD quasi gibt es natürlich noch diese klassischen kleinen Neonazi-Parteien, die NPD, die aber nur noch regional bedeutsam ist, vor allen Dingen in Eisenach. Das soll man nicht unterschätzen, weil für die Leute in Eisenach ist das wichtig. Aber die NPD interessiert in Erfurt niemanden. Oder was kann man sich irgendeine andere Stadt aussuchen in Thüringen? Dann hat es natürlich noch den dritten Weg, auch eine sehr kleine Neonazi-Partei, die sehr präsent war. Wir erinnern uns noch an Erfurt mit der Immobilie auf dem Herrenberg. Da aber dann durch eine Abspaltung ist die NSP, diese neue Stärke entstanden, die mittlerweile auch zerfällt, deswegen auch nicht mehr bedeutend ist. Wichtig war aber dann nochmal, dass der dritte Weg in Ohrdruf eine Immobilie erworben hat bzw. mietet. Und dort ein Bürgerinnenbüro aufmacht, wo auch Aktivitäten stattfinden, überschaubar und sehr regional begrenzt, weil die auch sehr personell eingeschränkt sind. Aber damit hat man quasi da nochmal diese zwei Akteure. Und die NSP, würde ich sagen, ist aufgrund dieses Zerfalls, die Thüringer sind fast alle ausgetreten, es gab interne Streitigkeiten, muss man fast gar nicht mehr nennen, weil wir eigentlich nur noch darauf warten, dass die ihre Auflösung bekannt geben, nachdem sozusagen es immer weiter im Abstieg ist. Aber immerhin, der letzte Bundesparteitag fand auch hier in Erfurt statt, das sollte man nicht ganz vergessen. Und, Entschuldigung, ein Satz dazu, ja. Nur weil eine Parteistruktur zerfällt, sind ja die Neonazis immer noch vor Ort. Das sollte man immer mitdenken. Das heißt, wir können immer nur über organisatorische Dynamiken sprechen, aber der Neonazi, der vorher hier für diese Gruppierung aktiv war, der ist noch hier, der hat jetzt gerade keine Gruppierung, aber er ist natürlich immer noch eine Gefahr für Menschen, die irgendwie nicht ins Weltbild passen.
Bleiben wir mal bei der neuen Stärkepartei. Du hast sie gerade schon angesprochen. Sie ist, was das Parteienspektrum angeht, unbedeutend aus eurer Sicht. Dennoch ist es ja so, dass die neue Stärkepartei vor allem ja im Erfurter Norden mehr präsent ist in den letzten Monaten. Es dort konkret zu rechten Übergriffen kommt, Anfeindungen und Bedrohungssituationen. Wie groß ist denn aus deiner Sicht so das Gefahrenpotenzial, das ausgeht von den Menschen, die sich in der neuen Stärkepartei verorten und strukturieren?
Man muss natürlich die Genese ein bisschen mitdenken. Das heißt also, wir haben hier Akteure und Funktionäre, die tatsächlich jahrelang jede Partei und jede Organisation schon mitgenommen haben, die es gab. Also ein Großteil der Führungskräfte war schon in der NPD, in der Rechten, im Dritten Weg und so weiter. Also im Kern muss man sagen, hatten die ja gar keine andere Chance, als ihre eigene Partei zu gründen, weil auf Seiten der Neonazi-Organisationen war nicht mehr so viel übrig. Und da muss man sehen, dass diese, vor allen Dingen die Führungsakteure in den letzten Jahren auch kaum länger als ein, zwei Jahre in irgendeiner Organisation aktiv waren und dann immer meist im Streit, soweit wir das sehen können, ausgeschieden sind. Jetzt haben wir so einen Bruch gehabt. Es gab einen großen Skandal, ganz viele Funktionäre von denen sind zurückgetreten aus Gera, aus dem Weimarer Land und dann eben auch aus Erfurt. Und dann hat man vor allen Dingen die Führungsspitze, die zum großen Teil eben vorher durch Thüringer und Thüringerinnen besetzt war, nur Thüringer muss man sagen, ersetzt durch irgendwie Personal, was vorher gar nicht aufgetaucht war aus anderen Bundesländern. Da ist nicht mehr so viel übrig geblieben von Thüringen. Dennoch, genau, man spricht das an, es gab Übergriffe durch Leute, die denen zugeordnet wurden oder immer noch werden. Und das ist genau der Punkt, die sind da. Ich glaube, die NSP war vor allen Dingen in dieser Dynamik wichtig, denn sie hat eine äußerst gewalttätige Dynamik angestoßen, weil auf einmal aktive junge Neonazis dachten, dass sie sozusagen mit dieser Struktur Macht auf der Straße haben, diese Dynamik, man musste sich beweisen, um dort in diese Partei aufgenommen zu werden. Das führte, glaube ich, dazu, dass viele eben genau das auch versucht haben, also hier Nazi-Kieze umzusetzen und eben auch Leute angegangen sind und angegriffen haben. Und das war diese Dynamik, die wir im Erfurter Norden gesehen haben. Muss man quasi, wenn wir jetzt ganz aktuell sprechen, sagen, erstens sind die dort teils schon wieder weggezogen. Und ich glaube, das ist wichtig auch zu beachten, denn der zivilgesellschaftliche Druck, der da ausgeübt wurde, also Leute haben sich irgendwie abgesprochen, man hat sich gegenseitig unterstützt, es gab Veranstaltungen dazu,
war auch das Problem,
Vernetzungstreffen, man hat sich aber auch, wenn Übergriffe losgingen, schnell zusammen telefoniert, ja, und Leute sind gekommen. So, ich glaube, das war total wichtig für die Geschichte.
Also, dass es eine aktive Gegenwehr auch gab, genau. Und Präsenz auf der Straße gegen Neonazis.
Genau, die haben gemerkt, das geht so nicht und es dauert natürlich immer ein bisschen, bis man sich organisiert, das ist halt so einfach so, aber ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass das zurückging und was jetzt so die letzten Wochen angeht, da ist ja auch schon ruhiger geworden, also so Ende des Jahres. Keine Entwarnung, gewiss, aber man muss sagen, die schnelle Organisierung da im Norden, das war schon ziemlich cool zu sehen, auch für uns aus der mobilen Beratung, die ja Leute unterstützen, genau in dem Bereich und in diesem Prozess ja auch zum Teil eingebunden waren. Das hat uns sehr gefreut. Und da sieht man genau diese Stärkung von eigenen Strukturen, von Gegenwehr in der Zivilgesellschaft bringt eben auch, dass Nazi-Gewalt zurückgedrängt werden kann.
Das ist ja der konkrete Fall für Erfurt, den du gerade beschrieben hast. Wie sieht denn das in anderen Thüringer Regionen aus? Gibt es da auch eine ähnlich große Gegenwehr aus der Zivilgesellschaft, um Neonazi-Strukturen zurückzudrängen?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Dimension die Gewalt angenommen hat. Also hat man es hier mit Leuten zu tun, die Flyer verteilen, Sticker kleben, mal Leute anpöbeln und welche Dimensionen auch sozusagen deren Professionalisierung der Gewalt mit sich bringt. Anderes Beispiel, wo das nicht mehr die Zivilgesellschaft regeln kann, wo es auch dieses Jahr quasi der Staat geregelt hat oder versucht zu regeln, ist Eisenach. Da reden wir auf einmal von militanten Neonazis, die Kampfsport trainiert sind, zum Teil ja übrigens auch nach Erfurt gezogen sind, darauf sollte man auch mal hinweisen wieder, und die dann mit Messern bewaffnet unterwegs waren, die auch keine Skrupel hatten, Polizisten privat anzugreifen, die in digitalen Netzwerken mit amerikanischen Terrororganisationen vernetzt waren. Da reden wir nicht mehr davon, dass das Bündnis gegen Rechts vor Ort irgendeine Demo organisiert, um diese Strukturen zurückzuschlagen. Da muss es Repressionen geben, staatliche Repressionen. Die hat viel zu lange gedauert in Eisenach und jetzt muss man auch traurigerweise sagen, kamen sie am Ende nicht aus Thüringen, sondern der Generalbundesanwalt schaltet sich ein, weil das eine Dimension angenommen hat, die quasi ihn dann auf den Schirm gerufen hat. So leider nicht in Thüringen geregelt worden, frage ich mich auch, warum? So kurzum, also Eisenach ist ein Beispiel dafür, nein, zivilgesellschaftliches Engagement hat seine Grenzen und mit Kampfsport trainierten Terrornazis, da ist schwierig, sich zusammen zu telefonieren. Da geht es auch nicht mehr darum, 80 Sticker abzukleben, sondern geht es darum, dass Leute sicher leben können und da muss der Staat eingreifen. Leider passiert das immer wieder viel zu kurz in Thüringen und oft sind die juristischen Verfahren auch damit zusammenhängend, die viel zu kleine Strafen haben, wo nicht berücksichtigt wird, wie die Netzwerke sind, wo Motive nicht berücksichtigt werden und auf einmal gehen dann irgendwie militante Nazis, die zigfach schon aufgefallen sind, mit Bagatellstrafen nach Hause und da passiert gar nichts und oder die Verfahren dauern so lange, dass quasi der Nazi fast schon vergessen hat, wen er verprügelt hat, wenn er am Ende vor Gericht steht.
Wir blicken ja zurück auf das letzte Jahr, haben jetzt geschaut, wie sich Neonazi-Strukturen entwickelt haben. Über die ReichsbürgerInnen-Szene haben wir gesprochen, genauso wie über Mobilisierung auf der Straße. Ein Bestandteil von Neonazi-Aktivitäten sind ja durchaus auch Rechtsrock-Konzerte. Ihr habt als mobile Beratung dazu auch schon Broschüren herausgegeben, weil Thüringen da scheinbar doch so eine spezielle Rolle einnimmt und sehr beliebt ist bei Neonazis, um hier Rechtsrockkonzerte zu veranstalten. Wie hat sich denn dieser Bereich im letzten Jahr entwickelt?
Genau, ich würde durchaus von der Hochburg sprechen. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Nun darf ich nicht vorgreifen, sonst werde ich gemobbt im Büro von den Kolleginnen, die tatsächlich für diesen Rechtsrockbereich zuständig sind. Und wir werden diese Zahlen tatsächlich auch demnächst vorstellen, also in absehbarer Zeit. Wir müssen natürlich dann nochmal die Statistiken uns angucken, müssen einzelne Konzerte nachweisen, haben die stattgefunden. Das ist schon viel Arbeit auch, kommt aber bald. Also ich denke, vielleicht erhöhe ich jetzt den Druck im Februar, denke ich, werden wir die neuen Zahlen veröffentlichen. Was ich sagen kann ist, zum einen, dass die Zahlen wirklich wieder sehr, sehr deutlich nach oben gehen.
Das heißt, es gab mehr Konzerte?
Ja, deutlich mehr als gerade 2021 und 20. Also wir sehen, die Zahlen gehen hoch.
Über wie viele sprechen wir 2020, 21? Ich hatte mal so eine Zahl von 50 ungefähr mir gemerkt. Stimmt das?
Nee, das waren viel weniger. Wir hatten 20 und so, da waren das irgendwie kaum mehr als 10. Also ich müsste jetzt en Detail nachgucken, aber wir reden ja davon, dass wir von einem Level gekommen sind, wo wir von 60 bis 70 kamen, wir vor der Pandemie immer gerechnet. Ne?
Auf dem Level war ich gerade.
Genau, das war so vor Pandemiezeit. Und da war natürlich wenig möglich für die Szene in den 20 und 21 oder weniger möglich. Und dann sehen wir sozusagen peu à peu steigt das Ganze. Also ich glaube, wir werden ungefähr eine Verdopplung mittlerweile erleben oder mehr als eine Verdopplung als vor 2 Jahren, 2020 so. Sehen wir einerseits, also an reinen Zahlen, zweitens werden das vor allen Dingen kleinere Konzerte sein. Also die Szene geht wieder so ein bisschen zurück, quasi fast so ein bisschen wie aus den Anfang der 2090er Jahren. Es sind keine großen Festivals mehr, die hat keiner mehr durchgeführt. Ich glaube, da war die Angst auch zu groß, Geld zu versenken, was man investiert, weil da hat tatsächlich das Innenministerium ja ein bisschen gehandelt, aber die Pandemieauflagen haben das auch fast unmöglich gemacht. Sondern die Mehrzahl der Konzerte sind Liedermacher. Liedermacherinnenabende.
Das wie heißt, Frank Rennicke zum Beispiel?
Frank Rennicke oder eine deutsche Frau hat letztes Wochenende auch erst wieder gespielt im Eichsfeld, wurde davor verhindert im Landkreis Gotha. Genau, also so, als kommt eine Musikerin, ein Musiker oder zwei mit so einer Akustikgitarre und sitzen vor irgendwie 30 bis 200, weil zum Beispiel bei dem Reichsbürgerkongress, der in Pfifferbach stattgefunden hat, über den wir geredet haben, da waren auch Neonazi-Liedermacherinnen angekündigt. So, ja, also bis 200, so irgendwie in der Dreher. Das ist einfach zu organisieren, das ist kein großer Aufwand. Wenn es aufgelöst wird, hat man auch nicht einen riesen Schaden, Equipment und so weiter. Das wird die größte Zahl sein. So viel kann ich schon sagen. Und die gehen wieder deutlich nach oben, weil wir eine ganze Reihe an Liedermacherinnen haben. Du hast Frank Rennicke erwähnt zum Beispiel, genau, die in Thüringen spielen. Und das nächste Konzert, wir reden zwar über 22, aber ist jetzt Ende Januar schon wieder in Eisenach angekündigt. Also das geht wirklich peu à peu, da geht es wieder nach oben. Aber wir haben auch erlebt, dass wieder mehr Konzerte organisiert wurden, die nicht angemeldet waren. Deswegen, glaube ich, würde die Thüringer Polizei am Ende sagen können, 2022 haben sie so viele Konzerte wie noch nie die Jahre davor aufgelöst, nämlich 3. Das hing auch damit zusammen, dass man eben die nicht angemeldet hat.
Mit Blick auf das Jahr 2022, gab es noch was ihr in euren Beobachtungen so herausstellt für Thüringen, wenn es um die extrem rechte Szene geht?
Was immer für Thüringen Thema ist, das hat jetzt 2022 nicht zugenommen oder abgenommen, sind einfach die große Zahl an Immobilien, die der Szene hier gehören oder zur Verfügung stehen. Also deswegen ist auch einer der Gründe, warum die oft hierher kommen mit ihren Veranstaltungen, weil es hier so viele Kneipen oder so viele Szene-eigene Objekte gibt, dass du hier ganz entspannt Veranstaltungen durchführen kannst mit irgendwie mehreren hundert Leuten, ohne dass du da Ärger hast. Alles cool. Also 250 Reichsbürger, ich weiß nicht, ob das in vielen anderen Orten so in Deutschland möglich wäre, ohne Probleme. Das ist ja dann amüsanterweise auch eine Immobilie, wo dieser Reichsbürgerkongress stattgefunden hat, wo vorher schon die AfD ihre Landesparteitage durchführen konnte. Ja, also es gibt hier ganz viele...
Die Verknüpfung.
Ja, zumindest gibt es Leute, die kein Problem damit haben, die AfD und einen Reichsbürger reinzulassen. Und wir haben natürlich dann in der Neonazi-Szene eigene Gebäude wie in Eisenach oder so, wo immer 100 bis 120 Leute problemlos zu Konzerten kommen können. Glaube ich, das ist immer noch das Spezifikum, was uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird, weil viele dieser Immobilien sind einfach im Eigentum der Szene. Und da wird sich auch in absehbarer Zeit nicht viel ändern.
So dass auch die Stadt oder die Kommune keine Handhabe hat, da einzuwirken.
Genau, zumindestens in manchen Teilen. Ich glaube, da sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie engagiert so die Verwaltung vor Ort ist. Aber im Großen und Ganzen gab es diese Legalisierungsstrategie in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und die hat dazu geführt, dass eben Konzerte relativ unbehelligt stattfinden können. Kontrollen im Vorfeld kann man machen und so weiter. Aber Leute wie Tommy Frank oder die Eisenacher und Patrick Wieschke oder Patrick Weber aus Sondershausen, die sind eine ganz klare Legalisierungsstrategie gefahren in dem Maße, dass man das alles korrekt macht, dass man Immobilien erworben hat und so weiter und so weiter.
Das war eine ganze Menge. Mit Blick auf die letzten 12 Monate hier in Thüringen, die Entwicklung um die extrem rechte Szene. Ganz am Anfang hatte ich dich, Felix, gefragt, was so für dich das Überraschendste war. Du hast gesagt, so die Entwicklung in der Reichsbürgerinnen-Szene. Jetzt frage ich noch mal die Frage eher in eine positiv gedachte Richtung. Welche coole Aktionen aus der Zivilgesellschaft als Gegenwehr gegen Nazis gab es, die dir so im Gedächtnis geblieben ist aus dem letzten Jahr?
Ich glaube, was wirklich viele überrascht hat, war die große Teilnahme am 12. November in Erfurt gegen diese angekündigte Großdemo zwischen AfD, Pandemieleugnerinnen und Reichsbürgern und so weiter. Also das habe ich mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ey, so viele Leute waren wir lange nicht. Wir haben natürlich auch, wenn wir jetzt mal nach links gucken, was auch immer das genau bedeutet. Wir haben natürlich auch immer Schwierigkeiten gehabt, weil wir sehr vorsichtig waren. Wir wollten keine Leute anstecken innerhalb der Pandemie, haben selber wenig Großveranstaltungen gemacht. Aber so 2022, da haben viele gesagt, das war richtig cool, mal wieder mit 2.000, 3.000, 4.000 Leuten, wie viele es am Ende waren, gar nicht so eine große Rolle, auf der Straße zu sein. Und ich denke, das war so, das hat vielen auch nochmal Kraft gegeben zu sehen, man ist nicht alleine. So, das würde ich jetzt rausheben. Jetzt schelten mich vielleicht andere aus anderen Landkreisen, aber so, das war so das Letzte. Deswegen ist es mir, glaube ich, auch so im Kopf geblieben, diese doch recht hohe Mobilisierungszahlen im November in Erfurt.
Und mit der letzten Frage wage ich noch mal einen Ausblick auf dieses Jahr. Eine Neonazi-Szene beendet ja nicht ihre Aktivitäten am 31. Dezember und fängt dann im ersten Jahr noch wieder neu an, sondern ist einfach im Prozess, es geht ja einfach weiter. Was sind so die Themen, die bei euch gerade oben aufliegen in der mobilen Beratung hier in Thüringen rund um die extreme Rechte jetzt zu Beginn des neuen Jahres?
Das ist natürlich einerseits immer mal so regional auch unterschiedlich. Also ich habe vorhin schon erwähnt, der Prozess, der ansteht gegen die Eisenacher Neonazi-Szene, für mich sehr, sehr spannend. Zum anderen, glaube ich, müssen wir uns langsam vorbereiten. Das ist jetzt ein bisschen weiter sogar als das, was du oder das Jahr, was du jetzt fragst. Wir steuern langsam auf Landtagswahlen zu.
2024.
So, 24, aber das ist schnell gemacht und da muss man sich vorbereiten darauf. Deswegen will ich quasi den Ausblick nochmal ein bisschen erweitern. Und natürlich wird sich die Frage stellen, und davon hängt ja auch immer die Frage ab, wie erfolgreich extreme Rechte sein kann. Wie geht's politisch, weltpolitisch weiter? Ja, also das ist immer die zentrale Frage und danach werden wir auch sehen, wie es weitergeht. In der Tendenz, denke ich, werden wir im Sommer wieder eine Beruhigung der Proteste sehen für den Fall, dass nicht irgendwas Unvorhersehbares, Krasses passiert. Ja? Also dass jetzt irgendwie die Gaspreise nochmal 1000% teurer werden oder etc. Wird es im Sommer wieder ruhiger, ne? Dann muss die Heizung nicht mehr bedienen, das ist relativ trivial erklärt. Und wir werden dann sehen, und das finde ich dieses Jahr nochmal spannend, was passiert eigentlich mit diesen Strukturen dann, wenn diese Proteste wieder runtergehen? Ja? Also wo geht da die Fahrt hin? Was machen die Akteure? Was nehmen die für neue Strategien vor? Das ist aber tatsächlich immer vorher schwierig, konkret abzuschätzen, wo die Reise hingeht. Das gucke ich mir eher von Monat zu Monat an, weil auch der Angriffskrieg auf die Ukraine war jetzt für uns ja nicht vorauszusehen, um was da alles dranhängt. Von daher bin ich gespannt auf dieses Jahr und harre der Dinge und am Ende, es kann nur besser werden, aber wir sollten uns vor allen Dingen in Thüringen Richtung 24 orientieren, weil das wird natürlich eine ganz, ganz entscheidende Frage sein. Bleiben demokratische Parteien in Thüringen im Landtag handlungsfähig? Das will ich jetzt mal so ganz allgemein stehen lassen. Das ist eine zentrale Frage für mich.
Große Fragen werfen also ihre Schatten voraus für dieses Jahr, aber auch für das nächste Jahr. Ich habe gesprochen mit Felix von der mobilen Beratung in Thüringen. Gegen Rechtsextremismus für Demokratie über das vergangene Jahr. Ein Rückblick auf die Entwicklung in der extrem rechten Szene in Thüringen in den letzten 12 Monaten. Und wir von Radio Frei werden dranbleiben und quartalsweise wahrscheinlich mit euch sprechen und schauen, wie sich's auch dieses Jahr entwickelt. Vielen Dank, Felix, an dieser Stelle für das Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.